Der Goina Hall des Sports Astrid.
Ruhiger Ball, emotionale
Zweikampf. Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Wieder danke fürs Reinhören. Heute wieder in unserem Futsal-Podcast mit mir, eurem Futsal-Economisten Daniel Weimer am Mikrofon. Heute wieder mit einem Vereinsporträt aus dem Norden Niedersachsen. Wir versuchen ja immer mal wieder in den verschiedenen Regionen in Deutschland Futsal-Vereine vor das Mikro zu bekommen. Und mein heutiger Gast kommt von Hannover 96 Futsal. Und der Gesprächsgast ist sogar bekannt, vielleicht einigen, die Stimme auf jeden Fall. Er ist 27 Jahre alt, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Clausthal, ist seit 2013 im Futsal und hat dann schon eine lange Reise unternommen, nämlich von Finnland 2013 nach Berlin 2014, dann 2015 für den TSV Neuried gespielt, 2017 bei CFC Hertha angefangen, 2016 CFC Hertha, 2017 Hannover 96 gegründet, dann noch ein Abstecher nach Schweden zum Örebro 2017 und dann, längste Vita ever hier vorgelesen, 2018 bei Hannover 96 dann in dem gegründeten Verein eingestiegen, dort gespielt und Mitgründer des Podcasts Kleine Jung. Herzlich willkommen, Dominik Jung.
Herzlichen Dank für die Einladung, Daniel.
Also die war echt ja, lang.
Du hast dich ja fast gar nicht verhaspelt bei dem Lebenslauf.
Fast, ja, richtig. Aber weniger als erwartet, muss ich sagen. Ja, klasse, dass du Zeit hast. Und einige Zuhörer kennen dich natürlich auch, deine Stimme aus dem Podcast Kleine Jung.
Ja, aber da bin ich eigentlich immer zusammen mit Stefan Kleine. Unsere Stimmen kann man ja fast gar nicht mehr getrennt hören, glaube ich. Ne?
Genau, jetzt lernen wir dich mal getrennt kennen, ohne Stefan. Ohne Stefan.
Ohne meine bessere Hilfe.
Genau, ja. jetzt tun sich vielleicht deine Abgründe auf, die wir hier kennenlernen, ohne Stefan.
Ja, auf jeden Fall das gefährliche Halbwissen, von dem wir immer reden in unserem Podcast.
Ja, wenn du Hannover 96 gegründet hast, dann hast du ja da sicherlich volles Wissen, nehme ich mal an. Dann spezialisieren wir uns darauf erstmal auf die Historie hinter eurer Abteilung. Ihr seid ja einer der größeren Namen im deutschen Futsal und wir sind ja alle froh, dass wir die großen Namen wie euch auch haben. Wie ging es denn bei euch los, du als Gründer? Wie hat das angefangen nach deiner ersten Weltreise dann im Futsal?
Ja, also man muss das ja korrekterweise sagen, war es eine Zweitgründung bei Hannover 96. Man hat da schon, ich glaube 2015, am Ligabetrieb teilgenommen mit einer Mannschaft, die sich dann aber zerschlagen hat nach einer Saison. Die ist damals entstanden durch einen der Futsal-Pioniere hier im Norden, durch Vedat Hasani, der bei Arminia Hannover den Futsal hier nach Niedersachsen gebracht hat. Und das hat sich dann zerschlagen und ich kam damals frisch aus München im Jahr 2016 nach der Berufung für den Sichtungslehrgang der Nationalmannschaft voller Enthusiasmus. Wow, ich muss weiter Futsal machen. Ne? In eine Stadt, in der es keinen richtigen Futsalverein mehr gab. Und bin dann über den Hochschulsport, wo ich am Anfang Kurse gegeben habe, noch im Jahr 2016, schon sehr ernüchtert gewesen, weil ich habe dann so zu Probetrainings eingeladen und wir waren am Anfang ein, zwei Leute. Ja, mehr gab es nicht.
Trotz des Namens. Also ihr habt als Hannover 96 ausgeschrieben und trotzdem...
Nee, wir hatten damals noch als Hochschulsport Hannover ausgeschrieben. Okay. Mhm. Hannover 96 gab es nicht, war für mich... Da gibt ja noch so ein paar Namen, wie heißen sie? Roman Heinrich zum Beispiel, der Nationaltorhüter.
Ja.
Der hat ja unter anderem auch für Hannover 96 gespielt. Mhm. Und in der Kleinfeld-Nationalmannschaft und war ja unter Fred Michalski damals in der ersten Ära unter Paul Schomann fast gesetzt als Nummer 1. Ne? Mhm.
Gefühlte 2,50 Meter groß auf jeden Fall.
Genau, und auch eine absolute Krake, hat fast alles gehalten, kennt man vom Länderpokal. Genau, und das hat sich dann irgendwie zerschlagen. Ganz genau kann ich es nicht sagen, warum. Ich glaube, da sind einfach verschiedene Charaktere aus verschiedenen Kulturkreisen zusammengekommen, so es nicht gepasst hat. Auf jeden Fall in dieses Vakuum bin ich dann hier reingestoßen, erstmal mit meinem Kontakt zum Hochschulsport und habe gedacht, darüber könnte man nachhaltig etwas aufbauen, halt an Hochschulsportkursen Leute gewinnen, so wie dieser Futsal ja auch normalerweise entsteht. Ja? Irgendwie über dieses akademische, Futsal ist ja jetzt nicht eine Sportart, wo man unbedingt in den unteren Ligen den Zwang der Liga haben muss, sondern am Anfang brauchst du irgendwie ein paar Jungs, die Bock haben, miteinander zu kicken. Und als das dann so angelaufen ist, fällt dann natürlich aber auch schon auf, dass Leute Interesse hatten an diesem Sport. Und dann ging es darum, irgendwie in einen Wettbewerb reinzukommen, damit man die Leute auch bei Laune hält. Und da habe ich dann irgendwann den Kontakt bekommen von Vedat Tarzani, den ich eben gerade schon angesprochen habe, der mit Arminia erfolgreich war. Ich glaube sogar norddeutscher Meister mal geworden irgendwann 2014 oder 2015.
Ich kann nicht mehr auf dem Schirm, ja, kann sein.
Ja, genau. Wir hatten ja auch in Hildesheim eine gute Mannschaft. Am Anfang der...
Da waren so einige Exoten, die so One-Hit-Wonder.
Richtig, richtig. Es hat dann irgendwie, ich meine, die Qualität der Spieler war wahrscheinlich da, aber so ein bisschen die Nachhaltigkeit hat gefehlt. Und dem wollte ich damals schon irgendwie entgegentreten, indem man das über die Uni institutionell aufbaut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann mit Vedat Tarzani, irgendwie haben wir uns getroffen und waren dann auf einer Wellenlänge, dass wir versuchen wollten, hier wieder was aufzubauen. Und was braucht man dann? Dann braucht man neben dem Unterbau irgendwie einen Verein, einen Namen, der die Leute dazu bewegt, anstatt Fußball in der Kreisklasse anzufangen, vielleicht doch mal Futsal zu spielen. Und über den Kontakt zur Fußballschule von Hannover 96, die wir hatten, sind wir da irgendwie ein bisschen reingekommen, haben mit denen gequatscht, haben ein paar Mal mit der Geschäftsführung des EVs gesprochen. Und hatten dann am Ende, das war dann im März 2017 oder Februar 2017, mit denen den Deal, solange wir euch nicht wehtun bei Hannover 96, das heißt kein Geld kosten und nicht aufmucken oder sowas, dann habt ihr unser Go und dann könnt ihr jetzt für Hannover 96 spielen.
Also es war die Gründung als reine Hobby-Mannschaft unter dem Siegel Hannover 96.
Genau, irgendwie so auch unter der Prämisse, ja, mit Hannover 96 lässt sich dann vielleicht einfacher auch mal einen Spieler überzeugen, Futsal zu spielen.
War das so? Habt ihr das gemerkt?
Hat man auf jeden Fall gemerkt. Da gibt es jetzt, also wir haben ja angefangen mit einer Truppe, wo eigentlich bis auf mich damals keiner, der dabei war, der jemals Regionalliga gespielt hat oder so. Das hat sich bis zur ersten Regionalliga-Saison eigentlich auch durchgezogen. Und für die war es halt irgendwie cool, dass sie dann angesprochen worden sind, ob sie nicht mit Hannover 96 spielen wollen. Klar, das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Ne?
Waren das dann auch primär Studenten, die dann...
Das waren primär Studenten, die wir akquiriert haben. Und von denen wir immer noch zehren. Wir haben immer noch viele, viele coole Jungs von damals, die, und das ist das Schöne hier an der Geschichte in Hannover, ich habe erzählt, wir haben hier mit zwei Leuten angefangen im ersten Training. Und ich würde behaupten, wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Trainingszeiten bei der Uni plus uns als Mannschaft. Wir werden ja später noch darauf sprechen kommen, noch eine zweite Mannschaft. Dann habe ich mitbekommen, dass es in Hannover jetzt noch eine weitere Futsalmannschaft geben soll. Also wir haben ja von 3 Jahren, hier vielleicht von 2, sind wir auf 200 Interessierte gekommen.
Ja, sensationell. Ist ja toll, wenn das über so ein Vehikel wie Hannover 96 funktioniert. Wir bei Fortuna Düsseldorf merken das deutlich auch, dass, oder ich habe ja in meinem eigenen Verein ja auch Toro Futsal Leitings 1,5 Jahre versucht, ein Team aufzubauen, so wie du etwas alleine. Und es war ganz schwer, Spieler ranzuziehen. Und mit diesem Siegel Fortuna Düsseldorf bei uns auch genau das ähnlich. Ja, es kommen einfach Anfragen, ohne auch, dass man aktiv sucht.
Richtig.
Das hatte ich früher nie. Also, dass sich dann wirklich auch nicht zu schlechte Spieler da melden. Und sich da doch anlocken lassen, ne? Über dieses
Wird jetzt vielleicht ein bisschen zu theoretisch, aber ich bin ja der festen Überzeugung, dass der Futsal ähnlich wie der Frauenfußball so unterklassen oder sich subsumieren lassen unter den Fußballsport und dass der Futsal ähnlich wie der Frauenfußball da einen ähnlichen Weg geht halt einfach, ne? Von so kleinen Enklaven wie in Münster mal oder in Schwerte hin zu Großvereinen, die mehr Saugkraft haben einfach. Um dann vielleicht auch mal so einen Bundesliga-Betrieb auf die Beine zu stellen. Also das war bei uns ganz wichtig und bei mir natürlich noch der persönliche Anreiz. Ich habe in der Jugend bei Hannover 96 Fußball gespielt. Ich stehe seit Ewigkeiten in der Kurve, das war immer mein Verein. Es gab also, da ist so eine Art kleiner Traum in Erfüllung gegangen, da war Hannover 96.
Hast du das erste Mal verliebt, das Trikot dann angehabt?
Ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn du dann irgendwie das erste Spiel machst damals. Ich erinnere mich gegen VT Rinteln oder so. auch eine tolle, mal eine tolle Arbeit an Rinteln, aber war jetzt qualitativ kein hoher Futsal. Ich war anderes gewohnt, aber mit der 96 aufzulaufen, eins auf dem Rücken und dann noch als Kapitän, das hat schon Spaß gemacht. Macht's immer noch. Ist toll.
Also die Hannover hat euch also von Anfang an zwar ausgestattet, aber weitere Bereitstellungen jetzt von Geldern jetzt über die Trainingsmaterialien und Fahrtkosten hinaus waren dann eben erstmal nicht vorgesehen. Nee,
wir haben weder, das wird der Deal, das ist auch immer noch, glaube ich. Wir versuchen kostendeckend zu arbeiten, aber wir kriegen jetzt hier nichts vom Verein geschenkt. Also wir kümmern uns um alles. Die Fahrtkosten bekommen wir erstattet, klar, aber ansonsten auch die Trikots, die wir am Anfang hatten, waren aus der Akademie hier bei Hannover 96 irgendwie Auslaufmodelle von der U23 oder so. Finde ich ja nicht schlimm, ist ein Nachhaltigkeitsgedanke gewesen. Die kriegen neue von Jaco, die haben dann einen Vertrag. Dann nehmen wir doch die alten.
Ja, absolut.
Das hat am Anfang auch gut funktioniert. Das ist jetzt irgendwie gerade auch eingeschlafen. Aber jetzt gibt es auch immer mehr Kleinst- und Kleinunternehmer, die irgendwie Lust haben, uns zu unterstützen, beziehungsweise irgendwie sogar Fangruppierungen, der Fandachverband hat uns jetzt unterstützt. Also super.
Also wachst ihr langsam in dieses Hannover 96-Universum hinein und schafft es auch ab und zu ein bisschen größere Reichweite jetzt zu generieren auch dadurch? Also die Leute interessieren sich dafür.
Auf jeden Fall. Ich habe ja, wie ich sagte, 2017 haben wir gesagt, wir tun nicht weh und wir machen das ja alles nur so ein bisschen. Hoffen, dass es okay ist für euch bei Hannover 96, wenn wir so ein Futsal spielen. Und jetzt seit letzten November ist Vedat Tasani, den ich angesprochen habe, ist auch stellvertretender Abteilungsleiter Fußball, wo wir drunter subsumiert sind als Futsal. Das heißt, das hat jetzt sozusagen auch eine Rolle eingenommen im Verein. Wir haben zum Teil auch Fanclubs, Kleinstgruppierungen von Fanverbänden, die irgendwie vorbeikommen, uns zu unterstützen bei Spielen. Wir sind da jetzt auch eine Nummer, glaube ich.
Wie war euer sportlicher Werdegang so für die jetzt die Zuhörer, auch ich teilweise jetzt die Regionalliga Nord und vor allem die Niedersachsenliga jetzt nicht regelmäßig verfolgen? Kannst du da so einen Schnellabriss machen über die letzten Jahre?
Ja, also 2017 haben wir in der Oberligasaison, heißt das hier, also in dieser Niedersachsenliga, sind wir angetreten, waren etwa 6 Mannschaften, haben dann den ersten Platz gemacht. Dann gab es ein Finale, weil es damals noch 2 Staffeln gab. Einmal eine Nord- und eine Südstaffel, glaube ich, hieß das in der Niedersachsenliga. Es gab mehr Mannschaften als jetzt. Und da mussten wir gegen den anderen Staffelersten ein Meisterschaftsspiel spielen. Und haben uns da auch klar durchgesetzt am Ende und waren dann Niedersachsenmeister im Januar 2018, um als Niedersachsenmeister dann in der Relegation die Möglichkeit zu haben, in die Regionalliga Nord aufzusteigen. Und da haben wir zwei Spiele, der TS Woltmershausen aus Bremen war gemeldet, sowie die Hamburg Lions oder Persien heißen sie ja, glaube ich, jetzt.
Hamburg Lions, vorher Persien.
Genau. Die kamen aus Hamburg und wir halt als Niedersachsen und dann hat jeder gegen jeden gespielt. Die ersten beiden sind weitergekommen und wir haben uns dann zwar gegen die Hamburg Lions nicht so gut dargestellt, aber dann gegen Woltmershausen haben wir doch klar gewonnen und sind dann auch aufgestiegen in unserem ersten Jahr.
Und seitdem eben auch Mitglied der Regionalliga Nord, oder?
Genau, wir gehen jetzt in die dritte Saison. Die erste Mannschaft geht jetzt in die dritte Saison, Regionalliga Nord. Erste Saison war klar Ziel Klassenerhalt, was ja in der Regionalliga Nord dahingehend fair gestaltet ist, dass keiner direkt absteigt, sondern man auch als Letzter die Möglichkeit hat, an der Relegation teilzunehmen. Haben es aber da sogar geschafft, Drittletzter zu werden. Sind also vor Werder Bremen und Bremerhaven eingelaufen.
Ja, also eigentlich schon, ja, da war was erreicht, was wahrscheinlich auch das Team dann zusammenschweißt, wenn man ja, so ein sportliches Ziel erreicht.
Ja, als Team haben wir da nicht wirklich gut funktioniert, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Wenn du viel verlierst, war manchmal auch echt schwierig. Da hat der Zusammenhalt hat sich nicht so gezeigt, was auch damit zusammenhing, dass wir keine Trainingszeit hatten. Also wir haben halt keine Halle bekommen von der Stadt Hannover. Hannover 96 hat keine vernünftige Halle, in der wir trainieren können. und haben dann ab und zu sporadisch so beim Hochschulsport Sonntagabend von 19 und 21 Uhr mal trainieren können. War nicht optimal.
Ja, also ja, holpriger Beginn, wenn man jetzt vielleicht hört, Hannover 96 war damals schon mit im Boot oder unter dem Logo des von Hannover, ja. War es ja doch ganz schön holprig, muss man sagen. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass zumindest da doch ein Türöffner war in die Hallen der Stadt, aber doch schwieriger.
Nee, das gestaltet sich auch stets und jetzt immer noch als schwierig. Wir haben keine, also wir haben im Sommer eine feste Hallenzeit, die erste Mannschaft hat eine feste Hallenzeit.
Eine.
Genau, eine, aber auch nur in den Sommermonaten, wenn keine Ferien sind. Ehrlicherweise kann ich dir noch nicht sagen, wo die Mannschaft ab 1.10. trainiert. Wir haben es dann im letzten Jahr so gemacht, dass wir irgendwie in Privathallen gegangen sind. Unter anderem der Hannover Airport hat eine Privathalle. Da zahlt man sich dann dumm und dämlich für eine Stunde. Hm. Aber immerhin kann man dann mal eine Stunde unter der Woche vernünftig um 19 Uhr oder so trainieren.
Was musst du zahlen in der Stunde dort?
Ich glaube, es sind, lass mich lügen, 45 oder 60 Euro, eins von beiden.
Ja, dann bist du ja fast bei den Preisen von in München und in Jena. So, die müssen auch für die städtischen Hallen so viel abdrücken.
Ja, die städtischen sind hier günstig.
Ja, okay. Aber das ist ja wirklich, woran liegt das? Kannst du das erklären, warum Hannover 96 da keine entsprechenden Connections zum Stadtsportbund oder wer auch immer die Hallen bei euch vergibt in Hannover, da aufbauen kann, dass das zieht?
Wir haben zu wenig Hallen in der Stadt, ganz klar. Wir haben einen Verein, der kriegt dann von der Stadt ein Kontingent dafür, aber das ist ausgenutzt, schon längst, ist übernutzt. Wir haben relativ viele Sparten, die hallenintensiv sind, Badminton zum Beispiel, Tischtennis. Wir haben die Frauenfußballerinnen, die auch Hallenzeiten brauchen. Das heißt, wir sind da irgendwie nicht Priorität. Und dann hat man es hier natürlich, und das muss man ja schon in aller Deutlichkeit sagen, das hat hier unser großer Alleinherrscher Martin Kind damals schon, ja, hat er natürlich einen großen Bockmist gebaut, hier ein Vereinssportzentrum hinzustellen für den Verein, der keine Halle hat, also keine Dreifachhalle. Okay. Wir haben da eine kleine Halle drin, in der kannst du so ein bisschen 2 gegen 2 zocken.
Also da könntet ihr rein, in diese kleine Halle könntet ihr rein.
Die ist auch schon voll, weil wir haben, wie gesagt, wir haben genug andere Sparten, die Halle brauchen. Da kann man Volleyball drin spielen oder so. Ne? Aber da kannst du als Futsaler nicht viel machen. Das heißt, Da hätte man für ein kleines Investment mehr vielleicht, Gelände gibt es auch noch, das würde den Platz hergeben, eine Halle hinstellen können. Aber so weit hat man damals nicht gedacht.
Ja, dann, wie sieht es denn da mit eurem Spielbetrieb aus? Da sind wir jetzt auch schon eher so in der Gegenwart bei euch im Verein, Wie ihr aktuell aufgestellt seid, mit 2 Teams, 1 in der Regionalliga Nord eben und ein zweites Team in der Niedersachsenliga dann. Ja, ja. Wie sieht es dann aus mit den Hallenzeiten am Wochenende, mit Spielzeiten?
Das ist wiederum nicht so das Problem, denn da, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe, Trainingszeiten und Spielzeiten. Spielzeiten musst du bekommen von der Stadt. Wenn ein Verband sagt, hier, du bist Regionalliga-Teilnehmer, du brauchst immer samstags 19 Uhr in Heimhalle mit den und den Vorgaben, dann wird das die Stadt auch hinkriegen, dass du die Halle bekommst. Wir haben halt keine Heimhalle. Wir wechseln immer zwischen irgendwelchen Hallen hier in Hannover. Aber das geht schon klar. Das geht. Aber Trainingszeiten ist dann die Problematik.
Aber das Problem auch mit den wechselnden Spielhallen, hat man wirklich auch in anderen Städten, also haben wir jetzt auch bei der zweiten bei Fortuna dasselbe Problem, dass wir immer mal wieder andere Hallen zum Spieltag zur Verfügung gestellt bekommen, was ich jetzt auch nicht unbedingt sehr problematisch finde, sofern man jetzt nicht regelmäßig über 100 Zuschauer hat. Was, ich will jetzt nichts Schlimmes sagen, aber bei euch wahrscheinlich nicht der Fall ist. Oder wie viele kommen bei euch zum Heimspiel?
Also das ist jetzt natürlich schon gestiegen. Einfach durch den Effekt, dass wir letztes Jahr im März hier eine Mitgliederversammlung hatten bei Hannover 96, wo es um die Neuausrichtung ging. Es war so die Nach-Martin-Kind-Ära, die hier eingeschlagen worden ist. Und da haben wir uns auch medienwirksam so ein bisschen auf die Seite eines Neuanfangs geschlagen. Und dazu stehe ich auch immer noch und habe das mit der Mannschaft damals besprochen. Und das ist natürlich in den Kreisen der Unterstützer von Hannover 96 echt gut angekommen, weshalb uns noch viele Fußballfans ab und zu besuchen. Das heißt, wenn Fußballfans mobilisieren, dann kommen dann auch schon mal 100 Zuschauer zu einem Spiel. Aber im Normalfall sind vielleicht 20.
Okay, also wenn es dann wahrscheinlich auch mit dem Spiel der ersten Fußballmannschaft nicht kolliert, dann kommen einfach ein paar rüber. Oder wenn es optimal wahrscheinlich das Fußballspiel endet um 17.30 Uhr und ihr habt Anstoß um 18.30 Uhr.
Genau. Das ist dann in der Tat der Fall. Dann wird dann in deren Gruppen reingeschrieben, komm, lass doch nochmal ein Bier trinken bei den Futsalern und lass die unterstützen. Problematisch wird es dann natürlich, dass man in städtischen Hallen kein Alkohol konsumieren darf. Ne?
Ach so, ja, da müsst ihr euch ein trojanisches Pferd ausdenken.
Ja, genau. Also es ist natürlich schwierig, aber es also macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn da was von der Tribüne kommt, auch wenn das manchmal hier auch schon ausgeartet ist. Das war dann ein bisschen zu viel Pöbelei. Ich finde, also ich musste einmal das Spiel unterbrechen. Ich glaube, das war gegen Eintracht Braunschweig im letzten Jahr. Habe ich das Spiel unterbrochen und habe dann mit den Leuten auf der Tribüne geredet, dass sie bitte keine Beleidigungen den Eintracht-Spielern gegenüber raushauen. Denn am Ende sind das da keine Profis, sondern, also die spielen halt in Braunschweig, weil die in Braunschweig leben, ne? Die suchen sich das jetzt nicht aus.
Ja, dafür muss man diese Fußballfans, glaube ich, echt sensibilisieren, ne? Das haben die natürlich gar nicht auf dem Schirm, dass das alles ehrenamtliche Hobbykicker sind sozusagen, die da aber eben mit diesen sehr, sehr aufgeladenen Trikots und dieser Konstellation dann natürlich auftreten.
Ja.
Hilft natürlich ganz viel. Also ich habe auch hier bei uns am Niederrhein, auch bei uns Fortuna, wenn das mit der ersten klappt, dann kommen echt einige rüber. Ich habe das mal sehr, sehr gut erlebt bei WSV Wuppertal letzte Saison. Das hat auch unglaublich gut funktioniert. Da waren dann, glaube ich, über 400 Leute in dieser Halle, die dann auch vom Fußball, und das Fußballstadion in Wuppertal ist wirklich von dieser einen Halle, in der die gespielt haben, also keine 5 Minuten Laufweg entfernt. Mhm. Das war unglaublich gut. Ja, da sieht man eigentlich, wie das dann doch noch zieht als Zusatzevent. Ja, man nennt das dann auch mal so in der Sportmanagement Satellite-Events.
Richtig, Satellite-Events. Schön, dass du es ansprichst. Mhm.
Und ich glaube, das könnte auch für Futsal, wenn ich mal deine Meinung, eigentlich ja ganz gut funktionieren, auch bei euch bei Hannover, ne? wenn man das so aufzieht.
Mit so ein paar Leuten, die hier irgendwie auch Lust auf Futsalentwicklung haben, schon häufiger angesprochen. Wir haben zum Beispiel ja eine Handball-Bundesliga-Mannschaft, die echt stark ist. Und da ein Satellite-Event zu machen, zu sagen, 2 Stunden oder 3 Stunden vor deren Spiel spielen wir da Futsal in der Halle. Mhm. Wenn da noch kein Harz auf dem Boden liegt, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ist im Preis inklusive, wäre top, glaube ich.
Mhm. Ja, aber also das könnte auch für mich so ein Punkt sein, wo Futsal mit Fußball oder Handball oder anderen Abteilungen gute Synergie sein kann, oder?
Absolut. Genau, vor allem mit Handball, glaube ich, kann man da wirklich Synergien schaffen.
Weil die Leute in der Halle sind, ne? Die kommen ja
sowieso dann in der Halle. Ja. Im Prinzip ist auch fast ein ähnliches Klientel. Also du hast ja, Leute gehen zum Handball, weil sie die Schnelligkeit des Spiels mögen, irgendwie mehr Torabschlüsse etc. Ist irgendwie so ein ähnlicher Fan wie der Futsal-Fan, finde ich.
Mhm. Ja, gut.
Ich kenne das aus Finnland nur so. Finnland ist ja jetzt kein großes Fußballland gewesen. Ist aber ein riesen Futsalland, was damit zusammenhängt, dass der Futsal da so ähnlich ist wie Eishockey. Ist ja ein Eishockeyland. Und Futsal geht da so ein bisschen, geht ja genau in die Richtung. Ja. Schnelles Spiel, viele Wechsel, bis eher in den Sprints drin, anstatt in so langweiligen Passstaffetten. Das hat die Leute, dazu das nationale Fernsehen da immer die Liga übertragen.
Hast du sonst was aus deiner Zeit? In Schweden warst du, in Finnland warst du. Mhm. So ein bisschen, jetzt gerade mit euch im Vergleich, jetzt wo ihr bei Hannover ein bisschen weiter seid, wie weit ihr noch von der Situation da in Finnland oder Schweden entfernt seid? Waren die da weiter oder sind weiter?
Ja, ich meine, das ist zum Teil jetzt 7 Jahre her, aber natürlich sind die weiter, ganz klar. Also in Schweden, das hat ja unter anderem Jan Regensburg dann auch gemerkt, als sie da in Uddevalla waren, in der Champions League ist das natürlich eine ganz andere Infrastruktur. Die spielen in so ähnlichen Hallen wie ihr in Düsseldorf. Also wirklich in so tollen Indoor-Einrichtungen. Das ist Spieler, die sich komplett darauf fokussieren können, durch den ganz großen Vorteil, dass dort die Fußballsaison nach Kalenderjahr gespielt wird und dann halt alle bis zur zweiten Liga, also alle Fußballspieler bis zur zweiten Liga, nur die Erstliga-Profis sind ausgeschlossen, die dürfen dann im Winter Futsal spielen.
Ach so, weil sowieso nichts stattfindet, ne? Weil der Fußball ruht ja komplett für Monate.
Genau. Genau, der ruht dann einfach ein paar Monate und dann wird die Saison, die überlappt sich natürlich immer so ein bisschen mit dem Fußball noch, aber die Zweitliga-Kicker, Drittliga-Kicker, die können dann auch einfach sich auf den Futsal konzentrieren.
Machen das dort einige?
Also in Örebro, als ich da war, war das der Großteil. Da war ich in der Saisonvorbereitung, die ging damals bei mir im August los und da war es eine Truppe so, keine Ahnung, hätte hier vielleicht Köln Panthers sein können. Also war okay, war echt gut, die Truppe. Aber dann ist die Saison im Fußball zu Ende gegangen, Ende August. Und Anfang September kamen da ein paar richtige Granaten noch vorbei, die dann dieses ganze Team auf ein anderes Level gehoben haben.
Ist, meine ich, der Sebastian Huber von aus Graz, der auch mal im Podcast war, Grüße von hier nochmal, der hat mir auch mal erzählt, dass es, oder hat damals, ich glaube im Podcast war es, auch in Österreich ähnlich ist mit dieser Futsal-Fußball-Recht im Winter und Sommer. Das ist bei denen nämlich auch so, dass man diese Freigabe braucht, jeweils für die Sommer- oder Wintersaison für Futsal oder Fußball. Ja. Bei denen war das aber, glaube ich, sogar ausschließlich. Also man durfte dann nur eins spielen. Ist das dann in Finnland auch so oder dürften die Profis auch weiterspielen? Machen sie natürlich nicht, weil wir müssen halt Fußball spielen, aber weiß das auch nicht.
Also so genau kann ich das gerade nicht erklären. Also ich weiß nur, dass es so war. Und das natürlich irgendwie hilfreich ist für so einen Sport.
Das ist natürlich eine ganz andere Struktur, ne? Da kommst du natürlich viel einfacher noch an diese Fußballer ran, die dann anfangen. Und wir alle wissen, wer einmal an das Leder tritt und einmal in so einer Halle, Futsalhalle steht, so der versteht das erstmal, wo der Enthusiasmus herkommt. Ne?
Am Ende sind es ja dann auch finanzielle Interessen. Das darf man nicht vergessen. Also du kennst die Namen ja auch alle. Daniel Majdancic zum Beispiel, der ja auch bei den ersten Länderspielen dabei war, vom TSV Rosenheim in der Regionalliga Bayern. Wenn du da bezahlt wirst als Regionalligaspieler, dann kannst du noch so eine Leidenschaft, und die hat er auf jeden Fall, für den Futsal haben. Am Ende ist der Regionalligist dein Arbeitgeber. Ne?
Und verbietet es einfach, ne? Vertraglich meistens dann auch schon untersagt. Also
genau, und dann musst du das als Spieler auch überlegen, wenn du dich beim Futsal verletzt, ist das natürlich dann auch echt doof.
Wie sieht das bei euch aktuell bei Hannover 96 mit der, ja, aktuell ist das ja wirklich eine Diskussion, einmal durch Corinthians, Sao Paulo gab es ein Interview über die Einbindung von Futsal in der Fußballausbildung und aber auch hier in Europa populärer durch Juventus Turin, dieser Einstieg eben in den Futsal für den Fußball. Gibt es da jetzt bei euch bei Hannover 96 Bestrebungen, jetzt neuere, euch anzufragen, inwiefern man das, so ein System installieren kann, diese Verbindung?
Das wäre schön. Und wir haben dann mit der Fußballschule von Hannover 96 auch echt gut zusammengearbeitet in den letzten Jahren. Haben da unter anderem auch so einen Futsal Cup, 96 Futsal Cup mal ins Leben gerufen. Die nutzen das auch. Da hat leider jetzt der Chef gewechselt. Der ist zum VfL Wolfsburg gegangen, wo er das vielleicht etablieren kann mehr. Hier ist Futsal schwierig. Wir haben Michael Tarnath als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Und du musst mal Michael Tarnath und Futsal googeln. Dann wirst du gleich auf Süddeutsche Zeitung Artikel kommen und andere Artikel, wo er erklärt, dass Futsal für ihn kein Sport und kein Mehrwert ist.
Okay, also maximal ungünstig.
Maximal. Ich habe auch schon versucht, zusammen mit Stefan Klein, Michael Tarnath mal vor unser Mikrofon zu bekommen für den Podcast. Um einfach mal, also ich meine, mich würde es auch mal wirklich interessieren, woran es liegt. Vielleicht kann man sich da irgendwie mal aussprechen. Aber haben wir noch keine Reaktion erhalten.
Soll ich ihm auch nochmal von Mr. Futsal eine E-Mail schicken? Dann fühlt er sich vielleicht gebauchpinselt, dass jetzt alle Futsaler nach ihm fragen oder so. Und dann ist der Druck vielleicht sehr groß.
Ist der Druck damals. Druck.
Das stimmt. Das würde mich auch mal interessieren, mit einem Gegner, gute Idee eigentlich, mit einem Gegner von Futsal sich darüber mal auszutauschen und die Argumente mal offen zu diskutieren eigentlich.
Genau, also das würde ich auch wirklich sehr, sehr gerne mal machen, auch in unserem Podcast. Aber du musst ihn erstmal vor das Mikrofon bekommen.
Ja. Oder du fängst ihm einfach ab am Trainingsplatz und hältst ihm das Mikrofon einfach hin. Aber dann hast du auch keine sehr, sehr, ja, dann wird das Verhältnis zum Futsal mit Sicherheit nicht positiv beeinflusst.
Richtig.
Okay, also schade, dass da bei euch jetzt auch noch nicht so viel geht. Fortuna sind wir auch ein bisschen verhalten noch, weil eben auch es braucht eben die Überzeuger in den NLZs vor allen Dingen, weil da muss es losgehen. Und ja, alle kennen halt Futsal noch nicht. Das kann man auch teilweise verstehen. Ja? Diese Spieler kennen das einfach nicht. Und für die ist eben Hallenfußball, der Bandenfußball noch in den 80ern, 90ern gewesen, der natürlich wirklich keinen Mehrwert bietet, spielerisch.
Das stimmt allerdings, ja. Und also wir haben natürlich hier Michael Thaner, hatte ich gerade erzählt, aber wir haben auch der sportliche Leiter von Hannover 96, ist ja Gerhard Zuber. Und Gerhard Zuber hat eine Futsal-Vergangenheit. Der hat mit uns zusammen mal ein Video gedreht für 96 TV, hat in Österreich Futsal gespielt, auch Futsal-Mannschaften betreut. Da haben wir einen auf unserer Seite, der wollte auch mal bei uns zum Kicken kommen, hat natürlich viel zu tun. Aber halt jemand, der vielleicht nicht an der richtigen Stelle sitzt. Da bräuchte man schon eher einen in der Nachwuchsausbildung als einen sportlichen Leiter, der eher für Transfers zuständig ist.
Ja, da wünsche ich mal Glück, dass Michael Thaner sich doch noch dem hingeht. Vielleicht müsste er ihm einfach nur erklären, dass man im Futsal einen noch härteren Schuss bekommen kann. Weil ja, Michael Thaner war doch, glaube ich, immer für seinen Schuss bekannt, oder?
Und dass man da mit 39 auch noch spielen kann, so wie er.
Ist er noch nicht älter?
Nee, mit 39 hat er, glaube ich, noch bei 96 gespielt oder knapp 40.
Ach so. Okay, ja, wollte gerade sagen, der muss jetzt schon irgendwas in die Mitte 40 sein, ne?
Oder? Ja, an die 50?
Ich glaube, an die 50. Ja. Ja, was habt ihr aktuell, vielleicht als letzten Punkt zur Gegenwart, was habt ihr aktuell für Mannschaften im Spielbetrieb? Es ist nur die erste und die zweite, oder?
Genau, die erste und die zweite Mannschaft.
Frauen, Kinder, Jugend, was in Planung?
Nee. Also Frauen würde mich freuen. Wir haben ja eine große Frauenabteilung auch hier, die irgendwie den Durchmarsch schaffen will mit den Mädels Richtung Bundesliga. Aber wir haben halt hier auch überhaupt gar keine Struktur. Also ich wüsste nicht, wo die spielen sollen, ehrlicherweise.
Ihr habt ja keine Hallen, ja.
Ja, und wir haben auch irgendwie also so Wettbewerbsstrukturen. In NRW habt ihr ja eine Frauenliga.
Aber die bricht auch leider gerade so halb zusammen, ja.
Das ist halt nicht.
Auch und schade.
Ich weiß halt durch andere so Freundschaftsturniere, die ich in letzter Zeit immer mal wieder besucht habe im Ausland, dass irgendwie in Göttingen eine große, nämlich auch so eine große Crowd an Frauen Bock auf Futsal hat. Aber ja, was willst du machen? Also mein Traum, ganz ehrlich, persönlich, ist ja ein bisschen, dass man vielleicht in so einer Art niederklassigen Liga wie unserer zweiten hier, also in dieser Oberliga, dass man vielleicht irgendwann zu so einer Art Mixed-Ligen kommt.
Ja, ich habe das in dem Podcast von vor einigen Wochen mit Münster besprochen. Und da ging es auch um Frauenfutsal. Und das war auch so meine Vermutung oder Idee, Wunsch, ja, dass diese Mix total funktionieren würde. Also ja, es würde mit Sicherheit Frauen geben, die das Niveau mithalten können. Und dann hätte man zusätzlich Spieler für den Männerbetrieb und man müsste keine Ressourcen teilen.
Richtig.
Anderer Trainer, noch eine Hallenzeit, so das würde alles wegfallen. Und das Kabinen-Duschproblem bekommt man ja wohl am einfachsten dann noch geregelt, würde ich jetzt mal sagen.
Würde ich auch behaupten. Also ich finde, da muss es hinkommen. Da muss es auch echt hingehen, einfach.
Habt ihr es mal probiert am Niederrhein? Immer wenn ich das mal angesprochen habe, wurde ich tatsächlich auch innerhalb der Futsal-Kommission da immer belächelt. Über so einen Vorschlag. Gibt es da bei euch positivere Tendenzen?
Kann ich dir ehrlicherweise jetzt gar keine Tendenz abgeben. Ich habe das jetzt auch nicht beim Verband angesprochen. Ich weiß aber auch nicht, ob da jemals jemand drüber nachgedacht hat.
Wahrscheinlich nicht. Oder man möchte auch nicht darüber nachdenken, da man dann ja doch wieder vielleicht etwas ändern müsste, ne?
Ich glaube, da wirst du mir auch beipflichten, dass wir dahingehend auch überragend da so eine Publicity bekommen würdest für diesen Sport, die über die Region, sondern national wäre, ne? Also das wäre wahrscheinlich die erste Mixed-Liga in einem Herren-Damen-Betrieb im deutschen Fußball.
Ja, da bin ich bei dir. Das wäre sofort überall populär und auch zu Recht.
Und du kannst da nichts Negatives dran finden. Das ist eigentlich ein tolles Ding. Mal schauen. Man wird bestimmt irgendwas finden, woran es dann noch scheitert.
Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da was bewegen könnt. Das wäre natürlich, dann machen wir noch einen Podcast darüber. Wenn das funktioniert,
ja.
Dann machen wir noch eine Stunde nur darüber.
Eine Stunde, ja klar. Ich war mal Zeitnehmer beim finnischen Frauenfutsal-Pokalfinale.
Also die haben eine Liga auch und bloß Pokal.
Das war eine Liga und ich habe das Pokalfinale als Zeitnehmer damals betreut.
Und wurdest du auch angeschrien? Schiri, die Zeit?
Nein, glaube ich nicht. Und wenn was auf Finnisch, habe ich nicht so gut verstanden.
Ja, zur Zukunft dann bei euch in der Abteilung. Zunächst natürlich, was ist euer Ziel mit der ersten Mannschaft jetzt, sagen wir mal, also mittelfristig 2-3 Jahre, Bundesliga nehme ich mal an, ist jetzt noch nicht das Ziel?
Da kann ich dir ehrlicherweise keine genaue Antwort drauf geben. Ich habe mich ja aus der ersten Mannschaft so ein bisschen zurückgezogen seit März und Vedat Tarzani, mit dem ich das zusammen aufgebaut habe, übernimmt jetzt die Geschicke der ersten Mannschaft. Ich so ein bisschen mache ein bisschen so strategisch auch die zweite Mannschaft. Will mich eigentlich eher so auf Themen konzentrieren, die du auch spannend findest, wie wir gerade schon angesprochen haben, so Futsalentwicklung. Mhm. Ich gehe aber fest davon aus, und so schätze ich Vedat Tarzani und sein Team auch ein, dass die Bock haben, eine gute Rolle in der Regionalliga zu spielen und am liebsten mit dem Abstieg nichts zu tun haben möchten und sich auch gut verstärkt haben und deswegen da das Ziel sein wird, auf jeden Fall vor Eintracht Braunschweig zu landen.
Schon mal ein gutes Ziel, der Ehre halber. Also habt ihr euch verstärkt, habe ich rausgehört. Also man hat jetzt schon versucht, dass man mit dem Abstieg die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, mit dem Abstieg etwas zu tun zu haben.
Ja, da wurden auf jeden Fall schon gute Leute hinzugezogen. Mhm. Und wir haben das ja auch strategisch jetzt einfach geteilt. Wir haben gesagt, es muss eine leistungsorientierte Mannschaft geben und eine breitensportorientierte. Wir alle wissen, wir sind im Vereinswesen tätig, wir brauchen Mitglieder. Ohne Mitglieder keine Ressourcen. Der Mitgliedsbeitrag ist mit das Entscheidendste oder die entscheidendste Ressource, die wir haben. Und wir wollen Leute binden an diesen Verein und an diesen Sport. Und deswegen müssen wir mehrere Mannschaften und mehrere Angebote anbieten. Mhm. Und ich habe mich dann zusammen mit Stefan Kleine dazu entschlossen, eben den Leuten, die vielleicht neu sind im Futsal, die das vielleicht aber auch cool finden, aber nicht ganz große Talent haben, denen eine Heimat zu geben, jetzt in dieser zweiten Mannschaft und zu gucken, wie wir das weiterentwickeln können. Es muss ja dann auch weitergehen, dass vielleicht sich in dieser Stadt, die ja doch 500.000 Einwohner hat, noch weitere Mannschaften bilden, aus Charakteren, die wir ranziehen an den Futsal. Aber das muss losgelöst funktionieren von diesem Regionalliga-Betrieb, der, das ist das Problem in so einem Flächenland oder in dieser Fläche Norddeutscher Fußballverband, halt wirklich kräftezehrend ist, wenn du nach Kiel fährst oder jede zweite Woche nach Hamburg und dann auch noch so ein sehr, sehr krasses Gefälle an Leistung hast, da die Hamburger Mannschaften den anderen ja echt schon häufig einen voraus haben.
Oder auch bessere Trainingsbedingungen haben als ihr, kommt ja auch noch so wahrscheinlich
dazu. Ein paar Jahre weiter. So. Und dann ist es wie Berlin, ist halt eine Stadt. In der Stadt kannst du diesen Sport, der vom Boca kommt, schneller hochziehen. Mit so ein bisschen Gefühl, Fingerspitzengefühl für die richtigen Leute und für die richtigen Momente.
Aber die Kosten auch für die Regionalliga, die ja nicht gering sein werden aufgrund der Fahrtkosten, übernimmt der Verband noch die Schiedsrichterkosten bei eurer Regionalliga?
Da habe ich die Meldung dieses Jahr nicht gemacht. Letztes Jahr hat er es auf jeden Fall übernommen.
Okay, also die Vereine müssen nur im Anführungsstrichen die Fahrtkosten selber stemmen.
Da gibt es einen Zuschuss vom Verband.
Und auch noch den Zuschuss, okay.
Genau, also aber unser Verein stellt uns dann immer einen neuen Sitzer.
Mhm. Ich glaube, dieser Zuschuss, der soll in der Regionalliga Nordost gecancelt werden zur nächsten Saison. Also wenn sowieso zwei Teams aus der Regionalliga Nordost aussteigen, also in die Bundesliga dann, und unter den restlichen sechs wird dann auch noch alles gestrichen. Also dann kann man sich vorstellen, dass diese Hilfe ist doch elementar für viele Vereine immer noch, auch bei euch,
nehme ich an. Ja, natürlich. Also es ist ganz klar, dass das, also ich zahle jetzt in der Oberliga, wo wir mit sechs Mannschaften an den Start gehen werden, zahle ich 500 Euro Schiedsrichtergebühren. Das ist der Jahresbeitrag hier bei Hannover 96 von knapp 5 Leuten. Mhm. Das zieht also einige Ressourcen.
Wie weit müsst ihr in der Oberliga fahren? Rinteln hast du schon angesprochen, genau. Braunschweig. Also
da haben wir das große Glück, dass dies ja echt nur Braunschweig und Rinteln ist und deswegen sind wir dort genau in der Mitte.
Okay, ist halt nicht so weit, alles klar.
War früher mal anders, da hat man das dann halt zweigeteilt, beziehungsweise Mannschaften, die näher an Bremen liegen, die sind jetzt in der Bremer Liga mit dabei.
Die es ja auch hoffentlich dieses Jahr wieder geben wird.
Ich hoffe doch.
Ja. Sonst, wie sieht's aus mit Jugendarbeit oder anderen Projekten, die ihr anlaufen lasst? Habt ihr da irgendwas im Blickpunkt mit Events, mit Einbindung, mit Roadtour? Was ihr so plant jetzt noch für die Zukunft mit der Abteilung?
Nein, da haben wir jetzt ad hoc gerade nichts, was wir planen. Wir haben es mal versucht in den letzten Jahren immer mal wieder durch irgendwie so ein Hallenturnier, das wir organisiert haben. Dann in der Unihalle das alles irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Sport zu richten. Aber ansonsten fehlen dann irgendwann auch die Kapazitäten und vor allem die Leute mit Kapazität und Know-how, die das Ganze voranbringen können. Wir alle arbeiten und sind dann manchmal sogar jetzt schon froh, und das sage ich auch über mich, der irgendwie die letzten Jahre viel gemacht hat, sich so ein gemachtes Netz zu setzen in einer Oberligamannschaft, wo man nicht sich ganz so viele Gedanken machen muss, sondern weiß, das funktioniert jetzt erstmal und dann kann man ein bisschen durchatmen.
Auch einfach unbeschwert zu spielen, das fehlt mir meistens. Also einfach unbeschwert am Futsalgeschehen teilzunehmen, das hat man irgendwie selten noch, wenn man in der Orga ist, oder?
Das ist bei mir komplett der Fall gewesen. Ich habe damals, als ich noch die letzte unbeschwerte Saison, die ich gespielt habe, war bei CFC Hertha Berlin, als ich aus Hannover immer gependelt bin. Du hast es vorhin erzählt, 2016. Da musste man sich um nichts Gedanken machen. Man kam zum Spiel, man hat gespielt, man konnte sich auf seine Leistung konzentrieren. Und jetzt, und das ist seit 2017 so, du kannst dich nie auf deine Leistung konzentrieren. Und es ist immer so, dass du dafür zuständig bist, dass die Halle aufgeschlossen ist, dass da irgendwie abgeklebt wird, dass die ganze Orga drumherum, die einzelnen Spieler manchmal gar nicht auffällt, um die man sich kümmern musste. Und alleine, wenn es nur ist, den neuen Sitzer nach Kiel zu fahren, dann sitzt du halt 4 Stunden am Steuer und sollst dich dann nochmal ins Tor stellen. Klar, man macht das gerne für irgendwie eine Leidenschaft, aber manchmal braucht man auch mal so ein bisschen Pause. Und ich bin eh gerade verletzt und nehme die Pause mal ein bisschen.
Ein bisschen passiver Konsum hat dann ja auch einen hohen Nutzen.
Ja, klar. Also
Ne?
ich habe vor 2 Jahren zum Beispiel, da bin ich noch regelmäßig irgendwie auch mal zu euch in den Westen gefahren, habe mir ein paar Spiele angeguckt. Ja, weil man ist ja irgendwo auch Futsal-Fan. Und das ist in den letzten 2 Jahren komplett eingegangen und untergegangen. Und das möchte man wieder machen. Oder mal nach Berlin fahren und mal ein Freundschaftsturnier machen mit alten Weggefährten. Weißt du, davon lebt es ja dann auch.
Wie siehst du als Abschlussfrage die Entwicklung zur Bundesliga? Nun gerade aus vielleicht einmal die Sicht du privat als Spieler oder als Futsal-Liebhaber, aber auch aus Sicht von Hannover 96, was da auf uns zurollt. Was hast du da für Gefühle, Befürchtungen, aber auch ja, Chancen?
Also, ich bin Befürworter dieser Futsal-Bundesliga, ohne Frage. Und glaube, es wird auch funktionieren, habe aber Angst um den Unterbau. Hast du ja eben gerade auch angesprochen, dass zum Beispiel da Gelder gestrichen werden sollen bei Regionalliga Nordost. Darum mache ich mir wirklich Sorgen, weil ein Ligabetrieb ohne Unterbau funktioniert schwer. Und das siehst du ja beim Futsal allein schon daran, dass du keinen Jugendunterbau hast. Also, da muss man Geld in die Hand nehmen und dann muss es irgendwie auch den Fokus nicht verlieren für den Breitensport. Ja? Ich merke es ja mit der Nationalmannschaft, diese Leistungsgedanke ist ja auch gut, finde ich toll, aber am Ende soll Futsal Breitensport sein für alle. Und da dürfen wir als DFB und als einzelne Verbände auch nicht den Blick für verlieren. Es ist ein super Sport, um irgendwie auch so ein Einsteigersport für Leute, die irgendwie 18 sind. Man braucht nur 5 Leute, meldest ein Team an. Da müssen wir die Hürden auf jeden Fall lockern für diese Ligen unter der Bundesliga. Die Einstiegshürden müssen geringer werden. Was ist mit Hannover 96? Ja, ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Der Name ist groß. Du sagst es. Du hast ja auch nicht gedacht, dass wir vielleicht, oder so höre ich zumindest so raus, du hast auch nicht gedacht, dass wir vielleicht so wenig Ressourcen zur Verfügung haben, wie wir sie haben. Und so denken Spieler und so denken Leute, die hören, Hannover 96 hat eine Futsalmannschaft. Und die denken, und haben eine ganz andere Erwartung an das, was sie dann hier vorfinden. Natürlich versuchen wir es immer zu optimieren. Ich glaube aber nicht, dass das schon Bundesliga-reif ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat, Bundesliga zu spielen, wird man es trotzdem probieren. Ne? Ich glaube aber, dass es ein Kraftakt wäre. Und ohne finanzielle Unterstützung dann auch nicht machbar. Ganz klar.
Klar, weil ohne Unterstützer wären ja auch innerhalb eines so großen Vereins keine Gelder umgelegt. Und bei euch ist es ja sogar, wie bei dem Großteil der professionellen Clubs, so, dass die Profiabteilung mit dem Geld, mit dem großen Geldsäckel, ja, ausgegliedert ist. Also da überhaupt keine erstmal direkte Verbindung besteht, die jetzt Geld zum Futsal schieben könnte. Im Basisverein, das ist bei uns bei Fortuna noch ein bisschen anders, weil wir noch ein e.V. sind. Mhm. Da geht das theoretisch noch ein bisschen einfacher, aber trotzdem ist es, die internen Hürden sind ja genau dieselben letztendlich.
Ja. Ich meine, wenn du den, wenn du es hinkriegst, die Bundesliga so zu vermarkten, dass sie positive Zahlen schreibt, dann überlegen sich die ganzen ausgegliederten Fußballkonzerne natürlich, ob sie nicht auch diese Futsalmannschaften eingliedern, so wie sie es beim Frauenfußball machen oder mit dem E-Sports zum Beispiel. Wenn da Kohle hintersteckt, dann wird das auch eingegliedert werden. Und dann kann das Ganze auch eine ganz große Erfolgsstory werden. Aber
was denkst du, wann jemand in der Bundesliga Geld verdient?
Das kann ich mir in den 2020er Jahren nicht mehr vorstellen.
Ja, ja, ich glaube, das wird lange dauern. Ne?
Wir haben jetzt schon so eine unfassbar rasante Entwicklung genommen in Deutschland in den letzten, ich bin 7 Jahre dabei, ich würde sagen, die letzten 5 Jahre war Turbo, war wirklich der Turbo drin hier in Deutschland. Mhm. Es hat sich auch von außen betrachtet echt viel nach vorne entwickelt. Wir stagnieren gerade so ein bisschen, brauchen einen neuen Impuls. Mal gucken, vielleicht...
gerade in der Breite, wie du angesprochen hast, gerade da stagnieren wir. So oben, ja, die Top 10 Clubs vielleicht, die können noch Ressourcen akquirieren, aber viele kleine Clubs gehen da eben auch dann kaputt dann. Ne?
Ja, und die leben halt an so einzelnen Figuren, wie bei uns an Vedat, an mir oder an Stefan Klein.
Ja, und wenn die einmal raus sind, dann ist es auch schwer, das akquirierte Wissen dieser Person wieder andersweitig zu generieren, weil fällt ja immer so ein Loch, so eine Vereinsauslösung ist ja immer so ein Loch.
Richtig, richtig, richtig. Und das funktioniert dann vielleicht bei den Holzpfosten Schwerte und bei den Panthers Köln, wenn Timo Heinze sagt, er macht da nicht weiter. Aber das ist dann schwer in so Regionen wie bei uns, wenn dann einmal fällt.
Ja, dann hoffe ich, dass uns die Zukunft ein besseres Bild beschert, als wir uns jetzt erstmal so selber ausrechnen.
Das heißt, wir beide gestalten noch die Zukunft.
Ja, deswegen. Wir machen sie positiv.
Wir machen sie positiv, ich bin auch positiv.
Ja,
genau. Nur ab und zu muss man auch mal vom Gas runter mal wieder ein bisschen Luft holen und dann kann man vielleicht mit neuen Ideen und neuen Projekten durchstarten.
Und die Realismusbrille dann doch mal aufsetzen und die Traumbrille mal abnehmen, obwohl Traumbrille auch immer schön ist.
Ja.
Aber dann sieht man eben, Realismusbrille ist immer, es gibt doch was wahrscheinlich nächstes Jahr nur Legionärsteams. Und die Traumbrille war, der deutsche Futsal wird in der Spitze gefördert. Ja, und eigentlich sieht man jetzt schon, wer aufrüstet, mit welchen Nationen aufgerüstet wird. Das ist ja auch so ein Realismus-Ding. Aber ja, gut, vielleicht schaffen wir es in 10 Jahren dann, dass wir dann doch wieder mehr deutsche Spieler sehen. Hoffen wir es.
Ja, ich meine, da habe ich hier mit meinem Kollegen Stefan Klein, das ist mein Lieblingsstreitthema. Ich bin ja jemand, der sagt, ich finde es toll, dass wir die Leute aus dem Ausland akquirieren. Er ist ja immer anderer Meinung.
Es ist auch wirklich ein ziemlich diverses Thema. Da. Ja.
Aber das, um nochmal hier dieses Quermarketing zu machen, wer Lust hat auf diese ganzen Streitgespräche, der kann häufiger mal bei uns im Podcast einschalten.
Stimmt, haben wir heute jetzt auch gar nicht mehr so viel darüber geredet. Machen wir mal einen extra Podcast über euch und uns. Und ich kann nochmal an alle Hörer, der kleine Jungen Podcast, sucht es. Ihr seid auch bei meinsportradio.de, findet man euch. Bei Spotify seid ihr.
Genau, bei Apple sind wir auch. Und was wir machen, im Gegensatz zu dir, du bist ja praktisch profund in allem, was du hier machst. Oh Gott. Während wir auch manchmal einfach aus dem Bauch heraus labern.
Richtig.
Ihr seid, und dann kommt häufig auch mal was Falsches bei raus.
Und ich will auch selber konsumieren. Das ist ja deshalb, warum ich euch auch mal motiviere. Ich möchte mich selber hinsetzen und selber einfach mal Content im Podcast über Futsal konsumieren. Ich kann mich ja nicht immer so selber anhören. Da freue ich mich, wenn ich was von euch sehe.
Dann richtig narzisstische Züge. Genau, wenn
ich richtig mich abfeiere. Gut gemacht hat er das jetzt wieder.
Ja, nee.
Macht weiter, hört rein an alle Zuhörer, kleine Jungen. Da ist Domo und Stefan Kleine immer mal wieder auf Sendung. Und dann danke ich dir erstmal, Dominik. Und wünsche euch
wieder eine große Freude. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Düsseldorfern. Mhm. Eine gute Saison. Mach weiter so. Macht Spaß. Ich höre mir auch nicht alles an von dir, aber wenn ich reinhöre, ist. Macht Spaß.
Gutes Schlusswort. Ja. Alles klar. Ciao, Domo. Ciao, alle Zuhörer.
Ciao. We'll be right back.